SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute Sigrid Wagner zum 150. Geburtstag. Eine Sendung mit Sven Friedrich, dem Direktor des Richard-Wagner-Museums Bayreuth. Am Mikrofon begrüßt sie Christa Joost. Am 6. Juni 1869, morgens um 4, bringt Cosima von Bülow in Triebschen bei Luzern ihr fünftes Kind zur Welt. Richard Wagner, der Vater, wird während der Entbindung ins Nebenzimmer geschickt. Nach zwei Töchtern, die Richard Wagner mit der Noch-Ehefrau von Hans von Bülow bereits hat, meldet Vreneli, die Schweizer Kinderfrau, ihm nun die Geburt eines Sohns. Der Gesang der Vögel in der Morgendämmerung und die Lichtreflexe der ersten Sonnenstrahlen auf der Tapete regen ihn zu einem seiner innigsten Werke an, zum Siegfried-Idyll. Zu Beginn der Sendung hat das New York Philharmonic unter Pierre Boulez den Anfang daraus zitiert. Im Juli 1870 wird Cosima geschieden. Einen Monat später heiratet sie Richard Wagner in der protestantischen Stadtkirche von Luzern. Und am 4. September wird der gemeinsame Sohn Richard Siegfried Helferich Wagner dort getauft. Im Frühling 1872 zieht die Familie Wagner nach Bayreuth. Haus Wahnfried am Hofgarten, wo Siegfried mit seinen Schwestern aufwuchs, beherbergt heute das Richard-Wagner-Museum. Die Verwaltungsräume befinden sich in der östlich angrenzenden kleineren Villa, die Siegfried Wagner 1894 als Junggeselle für sich errichten ließ. Hier treffe ich meinen Gesprächspartner, den Theaterwissenschaftler Sven Friedrich. Seit 1993 steht er dem Richard-Wagner-Museum als Direktor vor. Anlässlich des 150. Geburtstags von Siegfried Wagner widmete das Museum dem Jubilar im Frühling 2019 eine Sonderausstellung mit teilweise bislang unbekannten Exponaten in einem Vitrinenband. Sie sind der rote Faden des nun folgenden Gesprächs. Auf meine erste Frage nach dem Verhältnis des jungen Siegfried zu seinem berühmten Vater antwortet Sven Friedrich:
Es gibt ein wunderbares Foto von Richard und Siegfried Wagner. Da sieht man Richard Wagner sehr entspannt, was selten der Fall ist. Zurückgelehnt guckt er so in die Ferne und er hat seinen Sohn im Arm. Ein rührendes Bild und offensichtlich fühlt sich der kleine Knabe auch nicht unwohl. Also wir wissen ja, dass Richard Wagner ja auch ein rechter Kindskopf sein konnte, sehr albern sein konnte, sehr zum Verdruss übrigens von Cosima. Und wir wissen, dass er ein guter Vater gewesen ist. Es gibt da diesen wunderbaren Ausspruch von ihm, wie Siegfried mit Zeichnen beschäftigt ist. Und Wagner sagt zu seinen Schwestern: Psst, stört den Fidi nicht, das war sein Spitzname, dass er nicht vom Pegasus purzelt. Ja? Also es war so diese Mischung aus Bohem, Künstlerbohem, gerade so im Umkreis der Festspiele, eine gewisse anarchische Ungezogen- und Unerzogenheit, Klammer auf, kann man bei den nachfolgenden Wagner-Generationen ja auch beobachten, Klammer zu, und gleichzeitig dieses Korsett von Wahnfried, diese mythische Überhöhung des Vaters Richard Wagner, die ideologische Aufladung Wagners und seines Werks, die ja schon zu Wagners Lebzeiten begonnen hat, der Antisemitismus in Wahnfried, die unglaubliche gouvernantenhafte Strenge der Mutter, also eine sehr ambivalente, widersprüchliche Situation, in die dieser junge Kerl da reingeboren wird.
Wohl dem, der eine glückliche Jugend hatte. Kein Frost, kein Sturm des späteren Lebens kann die Wärme verscheuchen, welche die Sonnenstrahlen einer frohen Kindheit in die menschliche Seele gesenkt haben. Solch eine Jugend ward mir und meinen Schwestern zuteil. Und dafür wissen wir unseren Eltern ewigen Dank. Zu heiteren, wahren Menschen uns zu erziehen, war ihr Grundsatz. Mürrische Gesichter durften sich nicht sehen lassen.
Formuliert Siegfried Wagner 1923 rückblickend in seinen Erinnerungen. Sie erweisen sich als schön gefärbt, wie Sven Friedrich anhand weiterer Bilddokumente anmerkt.
Wenn man sich die Kinderbilder und Jugendbilder Siegfried Wagners anschaut, dann ist wirklich auffallend, dass es kein einziges Bild gibt, auf dem man mal lächeln oder gar lachen würde. Also man sieht ihn immer als junger Mensch, als Kind sehr ernst, mit heruntergezogenen Mundwinkeln, beinahe traurig. Und ich sage immer, man spürt förmlich den übermächtigen Schatten des Vaters, der da auf den Schultern dieses kleinen Kerls sitzt, der ja auch irgendwann kapiert haben wird, wer sein Vater ist, nämlich kein geringerer als Richard Wagner, der Bayreuther Meister. Und als Sohn eines solchen Menschen muss man erstmal klarkommen und muss man erstmal sowas wie eine eigene Identität entwickeln. Wie schwierig das ist, das haben wir ja auch gesehen oder sehen wir an den Kindern von Thomas Mann zum Beispiel.
Über ein Gespräch mit ihrem Mann, das ihre elterlichen Erwartungen an den gemeinsamen Sohn berührt, notiert Cosima Wagner im Sommer 1880 nachdenklich:
Wie ich von meinen Tagebüchern spreche und der Not, die am Ende Fidi damit haben wird, sagt Richard: Ja, so ein Vater zu schleppen, ist am Ende gar nicht gut.
Mit Franz Liszt, dem Vater Cosima Wagners, gehört der Familie ein weiteres Musikgenie an. Der charismatische Komponist und Virtuose schlägt nicht nur sein Publikum, sondern auch seine Enkel in Bann.
Wir Kinder hingen alle leidenschaftlich an unserem Großvater. Seine überreiche Güte, sein originelles Eingehen auf die Eigenart eines jeden seiner Enkel hatte etwas ungemein Anziehendes für uns. Seine Ankunft brachte uns außerdem stets einen freien Tag ein, was ja bei jugendlichen Gemütern nie seine Wirkung verfehlt.
So Siegfried Wagner in seiner Autobiografie. Dessen Hingabe an Liszt schlägt sich später auch in seinen Kompositionen nieder. Wie unterhaltsam die Besuche des AB in der Soutane für die gesamte Familie zuweilen ausfallen konnten, protokolliert Cosima im September 1880 in Rom.
Abends spielten Richard und mein Vater den Kindern zum Tanz auf. Richard freut sich der Geschicklichkeit, mit welcher Siegfried tanzt, namentlich den Mazurka-Schritt.
Das war der Pianist Leslie Howard mit einer Liszt-Bearbeitung der Seconda Mazurka von Pier Adolfo Tirindelli, einem italienischen Geiger und Freund Puccinis. Erstmals ab September 1876, nach dem ersten Bayreuther Ring, unternimmt Richard Wagner mit seiner Familie eine längere Reise durch Italien. Für den damals 7-jährigen Siegfried bleibt es ein unvergessliches Erlebnis.
Italien am Ende des 19. Jahrhunderts, da war es noch nicht touristisch erschlossen. Das war wirklich noch das Land, wo die Zitronen blühen, das man nicht kannte, wenn man nördlich der Alpen und erst recht in Bayreuth lebte und aufwuchs. Das war für ihn natürlich fantastisch. Er war ja ein sehr visueller Mensch, hatte großes Talent zur Architektur, zum Zeichnen und er hat das aufgesogen. Er hat auch sehr gut Italienisch gesprochen, sogar verschiedene Dialekte, weil er offenbar sehr begabt. Er hat dann später auch mit Toscanini immer Italienisch gesprochen. Ja, das hat er da in dieser Zeit, in diesen langen Aufenthalten gelernt.
Damals erwachte in mir die Leidenschaft für die Architektur. Wie besessen lief ich von Kirche zu Kirche, von Palast zu Palast, und die ersten Versuche, mit dem Bleistift auf dem Papiere diese Eindrücke wiederzugeben, wurden anfänglich recht unbeholfen, allmählich aber ganz annehmbar gemacht, so dass meine Eltern mit Lächeln, aber auch mit Freude dieses alle überraschende Talent beobachteten, das sich da entwickelte.
Angeregt von der italienischen Baukunst entwirft Siegfried Wagner als Kind ganze Stadtanlagen. Seine Traumstadt Wankel stattet er mit Villen für seine Schwestern Isolde und Eva aus, mit Schulen, Parkanlagen und einem neuen Siegfried-Theater. Drei weitere Male reist Richard Wagner mit seiner Familie noch gen Süden. Auf seiner letzten Italienreise stirbt er, in Venedig, am 13. Februar 1883. Nach dem Tod seines Vaters vertauscht der heranwachsende Siegfried den bisherigen Hausunterricht mit dem Bayreuther Gymnasium. Im August 1889 besteht er dort das Abitur. Bevor er sich für das geplante Architekturstudium an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg einschreiben darf, sorgt seine Mutter für eine fundierte Musikausbildung.
Sehr viel liegt mir an der gründlichen und geistvollen Analyse der klassischen Werke, sowohl Mozarts als auch der Meister der altfranzösischen Schule. Und wünsche ich, dass er möglichst viel aus unserer großen musikalischen Literatur zu hören bekommt. Wie gesagt, Musik soll jetzt sein einziges Studium sein,
fordert Cosima Wagner brieflich von Engelbert Humperdinck, Siegfrieds Lehrer. Dazu Sven Friedrich.
Siegfried Wagner hatte vor allem eine visuelle Begabung. Er war ein ausgesprochener Augenmensch. Er war zeichnerisch, architektonisch nicht unbegabt. Das war ja auch seine erste Neigung. Übrigens ganz ähnlich wie dann später sein Sohn Wieland, der ja auch ein ausgesprochener Augenmensch gewesen ist. Aber er war natürlich prädestiniert zur Musik als Sohn Richard Wagners. Das war seine Bestimmung. Er sollte der Erbe Richard Wagners werden. So hat es Wagner selber vorgesehen. Er sollte eines Tages die Bayreuther Festspiele leiten. Und für Cosima war ganz klar, dass Siegfried Wagner natürlich Musiker wird, Komponist und Dirigent wird. Er hat das dann gelernt bei Humperdinck, der ja Assistent bei Richard Wagner gewesen ist. Und er war sehr gelehrig. Der Siegfried Wagner konnte dann gut komponieren. Also das kompositorische Handwerk, Fuge, Kontrapunkt, Harmonielehre, das konnte der alles. Das hat er ziemlich schnell kapiert.
An Liszts ironische Mephisto-Kompositionen lehnt sich der Teufelswalzer an, den die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Werner Andreas Albert nun spielt. Er stammt aus Siegfried Wagners erster Oper »Der Bärenhäuter«. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Werner Andreas Albert mit dem Teufelswalzer aus Siegfried Wagners erster Oper »Der Bärenhäuter«. Sie wird am Münchner Hoftheater uraufgeführt, am 22. Januar 1899. Seine Entscheidung für die Musik trifft Siegfried Wagner 7 Jahre zuvor, auf einer Schiffsreise nach Fernost. Sie führt ihn damals über Spanien, nach Port Said, Singapur, Saigon, Hongkong, Kanton, auf die Philippinen und nach Ceylon. Mit an Bord ist Clement Harris, ein Schüler Clara Schumanns. Überwältigt schwärmt Siegfried Wagner nach dem Besuch der Alhambra.
Mit keinem Gefühle, das ich je empfunden der Kunst gegenüber, kann ich das vergleichen, welches mich überkam, als ich in die Hallen der Alhambra trat. Mir war's, als führte mich eine Hand über Raum und Zeit hinweg vor ein Traumgebäude, in dem ich nicht sprechen, nicht atmen, nicht gehen durfte. Ein einziger Laut zersprengte das Gebilde und ich erwachte in einem trüben nordischen Zimmer. Ist es erhaben? Ist es lieblich? Ist es großartig? Ist es heimlich? Nichts will passen, auch nicht fremdartig. Der Begriff Stil, Gesetz, Symmetrie, Eurythmie, all das bleibt mir fern, und doch ist alles Gesetz und Harmonie. Üppig, schwelgerisch reich und doch einfach, klein und groß, fantastisch und doch fast arithmetisch, in vielen Farben schillernd und doch aus einem Ton. Die Architektur durchbrechend überschreitet's doch keines ihrer Gesetze. Es ist ein Wunder, das mich umgibt.
Die Affinität des Verfassers zur Schönheit der Baukunst spricht aus jeder seiner Zeilen. Warum gibt Siegfried Wagner denn nach der Fernostreise sein Architekturstudium auf?
Diese Entscheidung auf dieser Asienreise ist sehr stark einem schlechten Gewissen geschuldet. Also ich denke, diese Beziehung zu Clement Harris war ja nicht nur platonischer Natur, sondern es war seine große Liebe. Und diese Asienreise waren eigentlich Fidis Flitterwochen. Das sieht man schon daran, die Bedeutung, auch die große emotionale Bedeutung von Clement Harris für Siegfried Wagner, dass ja Siegfried Wagner bis zu seinem Tod 1930 ein Foto von Clement Harris auf seinem Schreibtisch stehen hatte, der ja tragischerweise auch schon sehr jung gestorben ist, mit 25 Jahren im griechisch-türkischen Krieg gefallen ist. Also das war Siegfrieds erste große Liebe, Clement Harris. Und so wie viele Homosexuelle dieser Generation hat er unter seiner Neigung entsetzlich gelitten. Dennoch war sie eben da. Und wir können uns das ja heute fast nicht mehr vorstellen, wo die Homosexualität eigentlich, und zwar beidgeschlechtlich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Gott sei Dank, es gibt ja offenbar doch so etwas wie gesellschaftlichen Fortschritt in bestimmten Fragen. Aber das war eben vor 100 Jahren noch komplett anders. Und nachdem er da nun zurückgekommen ist, scheint es mir so zu sein, dass diese Neigung vor der strengen Mutter eine Art Tribut gefordert hat. Mir kommt es doch so vor, dass Siegfried Wagner nun glaubte, seiner Mutter, also dem verkörperten schlechten Gewissen, ein Opfer schuldig zu sein. Und dieses Opfer war dann eben die Wendung zur Musik.
Unter der strengen Aufsicht seiner Mutter beginnt Siegfried Wagner im Sommer 1892 am Grünen Hügel als musikalischer Assistent. Chordirektor Julius Kniese schult ihn im Dirigieren. Im Jahr darauf gibt er beim Leipziger Listverein sein Debüt am Pult. Auf Siegfried Wagners Programm stehen Werke seines Vaters, seines Großvaters und seines Lehrers Humperdinck.
Er besitzt nicht nur vollkommenes Verständnis für das Poetische an der Musik seines Vaters und seines Großvaters, in gewissen Punkten ein weit weniger beunruhigtes und getrübtes Verständnis als die Komponisten selbst, sondern auch instinktive Zartheit und kraftvolle Geduld. Männlich im besten Sinn des Wortes. Wozu noch eine im besten Sinne weibliche Empfindsamkeit des Gefühls kommt.
Lobt der Dramatiker George Bernard Shaw nach einem Konzert, das Siegfried Wagner 1894 in London gibt. Doch polarisiert sein Dirigierstil schon damals.
Also das Thema Siegfried Wagner als Dirigent ist tatsächlich umstritten. Nun haben wir da ja Gott sei Dank einige Aufnahmen. Die sind zwar etwas später, also schon der erfahrene Siegfried Wagner. Und da kann man sagen, ja, das war ein anständiger Kapellmeister. Also da konnte ein Orchester zusammenhalten und das ist also nicht gruselig. Ja, ich denke tatsächlich, es ist so, Siegfried Wagner war Linkshänder und er hat tatsächlich den Taktstock ganz automatisch zunächst in die linke Hand genommen. Das hat aber dann zu Verwirrungen im Orchester geführt, weil praktisch die Zeichengebung spiegelverkehrt war. Und deswegen hat sich Siegfried Wagner dann später entschlossen, den Taktstock in die rechte Hand, also eigentlich die subordinierte Hand, zu nehmen. Und die Folge ist eigentlich zwangsläufig sowas wie ein agogischer Chiasmus. Und ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum das Dirigieren Siegfried Wagners doch sehr im Handwerklichen stecken bleibt. Wobei man fairerweise sagen muss, da gibt es, Sie haben es gesagt, auch ganz andere Einschätzungen, die gerade das Entpathetisierte, den geraden, auch durchaus flotten Schlag bei Siegfried Wagner sehr schätzen, obwohl die schnellen Tempi vor den 30er Jahren eigentlich normal waren. Also auch wenn Sie sich Aufnahmen zum Beispiel von Karl Muck anhören, das ist auch relativ flott. Das ist der Schellackplatte geschuldet, die es ja damals schon gab, die ja auf einer Seite immer so ungefähr 10 Minuten Spielzeit nur hatte. Und da musste man dann gucken, dass man ein Lohengrin-Vorspiel in dieser Zeit unterbringt. Da war für langsame Tempi keine Zeit.
Erklärt Sven Friedrich. In beflügeltem Tempo ziehen in der nun folgenden Rheingold-Aufnahme von 1927 die Götter in Walhall ein. Siegfried Wagner dirigiert die Kapelle der Staatsoper Berlin.
Thank you.
In einer historischen Aufnahme von 1927 spielte die Kapelle der Staatsoper Berlin einen Ausschnitt aus Rheingold. Am Pult war Siegfried Wagner. Der hat den kompletten Ring bereits 1896 erstmals bei den Festspielen dirigiert. Doch steht die Arbeit mit dem Orchester im verdeckten Bayreuther Graben stets an zweiter Stelle für ihn. Vorrangig lenkt er sein Augenmerk auf die Bühne. Anders als heute öffnen die Bayreuther Festspiele damals nicht in jedem Sommer ihre Pforten für das Publikum. Nach einem Jahr mit Neuinszenierungen und einem Wiederholungsjahr wird das Wagner-Theater im dritten Jahr dann jeweils geschlossen. Nach ihrer Erkrankung übergibt Cosima Wagner die Leitung Ende 1906 an ihren Sohn. Nach dem Pausenjahr 1907 beginnt Siegfried Wagner ab 1908, den Bayreuther Bühnenstil behutsam zu modernisieren. Seine lustspielhafte Meistersinger-Inszenierung von 1911 kommt beim Publikum besonders gut an. Dazu Sven Friedrich.
Siegfried Wagner hat als ausgesprochener Augenmensch, der war natürlich erkannt, dass Bayreuth auf dem besten Wege war, sich selbst zu musealisieren. Und ja, es war ja nun schon auch die Zeit, wo die Theaterreformbewegung Fahrt aufnahm, die Stilbühne, wo es Leute gab wie Craig, Appia, das hat Siegfried Wagner wahrgenommen. Er hat aber diese Experimente, sagte man ja damals, der expressionistischen und der Stilbühne für Bayreuth als nicht für geeignet gehalten. Und so ist er eigentlich Zeit seines Lebens immer auch da einen ästhetischen Schlingerkurs gefahren zwischen Tradition und Innovation. Und die Innovation war dann weniger im ästhetischen als vielmehr im technischen Bereich. Was er aber getan hat und was offenbar neu gewesen ist, er kannte die legendäre Sommernachtstraum-Inszenierung von Max Reinhardt und hat da das erste Mal gesehen, wie man Massenregie auf der Bühne machen kann. Und eine Masse, gerade einen Chor zu beleben, und in den Meistersingern haben wir es ja mit großen Chören zu tun, das hat Siegfried Wagner wohl das erste Mal hier dann in Bayreuth, anderswo gab es das schon, in Bayreuth auch gemacht. Und das war für die Wagnerianer ein riesen Aha-Effekt, dass diese Meistersinger plötzlich so unglaublich lebendig daherkamen. Dass dort also wirklich, weil heute sagen wir, Action ist in der Prügelfuge, dass die Chöre auch gegeneinander geführt werden, dass die Laute vom Beckmesser in den Brunnen geschmissen wird und da muss er sie dann rausfischen und sie tropft dann auch noch, weil sie nass geworden ist und so. Das war alles neu. Und dann kommen eben die technischen Erneuerungen dazu. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn es da und dort auch immer wieder leichte Tendenzen zur Abstrahierung gibt, bleibt er doch in einem traditionellen Stil des naturalistischen Historismus.
Auch der Presse gefallen die neuen Meistersinger. Der Autor Hermann Bahr schreibt etwa, er habe das Werk hier zum ersten Mal richtig gehört. Und Anna Bahr Mildenburg, seine Frau, die 1911 in Bayreuth die Kundry singt, berichtet über die Arbeitsatmosphäre.
Punkt 9 Uhr kommt Siegfried Wagner angefahren. Er trägt meistens Kniehosen und gelbe Strümpfe, tritt morgenfrisch gelaunt gleich mitten unter die Künstler, begrüßt jeden mit irgendeinem netten, lustigen Wort, steht vor dem Tor, bis er plötzlich auf die Uhr sieht und »Nun, Kinder, es ist Zeit, kommt, kommt«, über den Platz hinruft, energisch in die Hände klatscht und unter seinem Vortritt dann die ganze Versammlung ins Festspielhaus zieht. Und nun kann man da oben Siegfried in seinem Element beobachten und bewundern. Er ist der geborene Regisseur, unermüdlich in seinem Eifer, unerschöpflich in seiner Energie.
Neben all seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Festspielen setzt Siegfried Wagner aber auch unermüdlich seine eigene Kompositionsarbeit fort. Und das trotz der überwiegend negativen Besprechungen, die er für seine Opernproduktionen einstecken muss. Im Frühling 1910 beendet Siegfried Wagner bereits seine siebte Oper »Schwarzschwanenreich«. Sie imaginiert die finstere Anderswelt eines dämonischen Versuchers, in dessen Bann die Protagonistin geraten ist.
In der Tat ist es so, dass man immer denkt, ja, Märchenoper, ne, das klingt ja irgendwie putzig. Es sind zum großen Teil wirklich düstere Geschichten. Aber gerade die früheren Sachen, die sind auch dramaturgisch, das finde ich sehr, sehr interessant und geben etwas her. Dass es dann zum Kassengift geworden ist, ist im Wesentlichen seiner zweiten Oper Herzog Wildfang geschuldet, die ein völliger Misserfolg gewesen ist. Der Erstling tatsächlich, der Bärenhäuter, ein Riesenerfolg, war denn auch im Jahr nach der Uraufführung die meistgespielte Oper auf deutschen Bühnen. Das muss man sich mal vorstellen. Kein Mensch kennt den Bärenhäuter heute mehr, war aber damals ein Reißer, hat sicherlich auch damit zu tun, dass der Komponist eben nicht Kuno Schlons gewesen ist, sondern Siegfried Wagner, der Sohn des Meisters. Und man hat sich jetzt wahrscheinlich die Fortsetzung irgendwie des Parsifal erwartet. Ja. Und da war natürlich das Interesse riesig.
So Sven Friedrich. Keinen Grals, sondern einen Glücksritter stellt Siegfried Wagner in seiner ersten Oper nach einem eigenen Libretto auf die Bühne. Die Figur des armen Söldners, der nach dem Dreißigjährigen Krieg einen Teufelspakt schließt, konnte er schon bei Grimmelshausen finden. In seiner Bärenhäuteroper heißt der heimatlos gewordene Ex-Soldat Hans Kraft und verdingt sich in der Hölle als Heizer. Im nächsten Musikbeispiel treffen wir ihn dort beim Würfelspiel mit einem gewieften Gegner an.
Lass mich zuerst spielen! Gibt's tausend, ein Viergespann, oder hätte ich zu wählen, hätte es 500 Seelen noch meinetwegen. So geht es um alle Seelen. Jo, zu Wölf, heia, ich hab's, so lass mich. Und so noch würfeln kannst immer höher, nur der Ordnung halber.
Das war ein Ausschnitt aus Siegfried Wagners Oper Der Bärenhäuter mit Volker Horn als Hans Kraft, André Wenhold als Peter Schließer alias Petrus, den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt und dem Chor des Thüringer Landestheaters Rudolstadt. Die musikalische Leitung hatte Konrad Bach. Die Gesamtaufnahme des Bühnenwerks erschien 1994 bei Marco Polo. Das Label legt in den 1990er Jahren weiterhin Live-Aufnahmen der Opern Banner Dietrich und Schwarz-Schwanenreich auf CD vor. Deren szenisch-musikalische Realisierung in Rudolstadt geht auf das Engagement des Regisseurs und Autors Peter P. Pachel zurück. Bis heute setzt sich Pachel vehement für Siegfried Wagners Werke ein. Darüber hinaus werden sie auf den Bühnen kaum mehr gespielt.
Ich glaube, das hat damit zu tun auch, diese Opern sind nicht ohne Risiko aufzuführen. Da macht man im Zweifelsfall doch vielleicht lieber eine Salome. Ja, da weiß man, was man hat, da weiß man, die funktioniert. Bei Siegfried Wagner weiß man das nicht. Und dann ist der Anspruch auch noch sehr groß. Denn man braucht für diese Opern ein großes Orchester, ein Wagner-Orchester. Da kommt man mit 50 Leuten nicht klar. Das treibt schon manches kleinere Opernhaus an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Und dann sind die Sachen auch nicht leicht zu singen. Man braucht ausgebildete Wagner-Sänger dafür, die diese Partien dann aber lernen müssen. Denn das hat natürlich keiner im Repertoire. So, und das sind so Schwellen, die dann eben schwer überwunden werden.
80 Jahre nach ihrer Entstehung fand bei den herbstlichen Musiktagen Bad Urach im Oktober 2003 die Uraufführung von Siegfried Wagners Oper Reinulf und Adelasia statt. Eine Live-Aufnahme aus der Stadthalle in Metzingen erschien in Koproduktion mit dem Südwestrundfunk bei CPO. Wir haben daraus den Beginn des zweiten Akts für Sie ausgewählt. Die eröffnende Trompetenfanfare hinter der Szene kündigt den Gesandten Heinrichs des Sechsten an. Reinulf, gesungen von Franz von Aken, empfängt ihn in seinem Palast. Als Gesandten hören Sie Florian Prey, den künstlerischen Leiter der Bad Uracher Musiktage.
Thank you.
Florian Brey, Bariton, Franz von Aken, Tenor, die Stuttgarter Choristen und die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Werner Andreas Albert mit dem Beginn des zweiten Akts aus der Oper Reinulf und Adelasia von Siegfried Wagner. Der Vergleich mit dem über 20 Jahre früheren Bärenhäuter zeigt, wie wenig sich sein Stil in der Zwischenzeit verändert hat. Zugleich ist Siegfried Wagner ein ungemein produktiver Komponist. Auf seiner Werkliste stehen nicht nur mehr als ein Dutzend Opern, sondern auch reine Instrumentalwerke wie Konzerte, symphonische Dichtungen und eine Symphonie. Darüber hinaus verfasst er Lieder, Chorsätze und Bearbeitungen. Wann, frage ich Sven Friedrich, findet Siegfried Wagner denn überhaupt die Zeit, das alles zu schreiben?
Ja, das fragt man sich wirklich. Es waren die kurzen Monate des Urlaubs, wahrscheinlich ganz ähnlich wie bei Gustav Mahler auch. Nur im Unterschied merkt man, finde ich bei, ist meine persönliche Meinung, bei Siegfried Wagner immer so ein bisschen, ja, da hat er wieder ein Stück komponiert und dann konnte er nicht weitermachen, dann ist die Partitur wieder in die Schublade geworfen worden und ein halbes Jahr später wieder rausgeholt worden. Also es fehlt oft musikalisch so der große zwingende Zusammenhang, der große Bogen. Einzelne Sachen sind sehr interessant, sehr schön, rückwärtsgewandt auf eine gewisse Weise. Ein bisschen so, als hätte Richard Wagner nie den Tristan komponiert, als gäbe es den gar nicht, geschweige denn die zweite Wiener Schule mit Alban Berg und Schönberg, die ja damals auch schon am Start war. Aber man merkt, er hatte Einfälle, und er hatte so selten Gelegenheit, denen dann zu folgen.
Arnold Schönberg, der 1912 in Bayreuth den Parsival besucht, weiß den Komponisten Siegfried Wagner anfangs durchaus noch zu schätzen. In einem Text, den er noch vor dem Bayreuth-Besuch für den Konzertkalender der Saison schreibt, heißt es:
Der Sohn dieses Vaters, der übrigens als Künstler zweifellos das Opfer einer pedantischen Theorie ist, der nicht nach seinem Eigenwert geschätzt, sondern nach einem vermeintlichen Naturgesetz, demzufolge ein bedeutender Mann keinen bedeutenden Sohn haben darf, obwohl Johann Sebastian Bach zwei sehr bedeutende Söhne hatte und obwohl Siegfried Wagner ein tieferer und originellerer Künstler ist als viele, die heute sehr berühmt sind, der Sohn dieses Vaters kann nicht anders handeln. Trotzdem, und das muss gesagt sein, sein Vater anders gehandelt hätte.
So Schönberg 1912 in seinem Aufsatz »Parsival und das Urheberrecht«, in dem er Stellung gegen eine Verlängerung der Schutzfrist bezieht. Schönbergs Kritik gilt insbesondere dem Bayreuther Aufführungsmonopol des Parsival. Zwar zeigt er Verständnis für Siegfried Wagners Position als Sohn des Urhebers und Festspielleiters, doch ist sich Schönberg sicher, dass es nicht im Sinne Richard Wagners gewesen wäre, das Werk dem engen Bayreuther Kreis weiter vorzubehalten. 1913 entsteht Siegfried Wagners kauzige Ballade für Bariton und Orchester, die Schönbergs Haltung zu teilen scheint. Hören Sie das Märchen vom dicken, fetten Pfannekuchen, der nach seiner Fertigstellung seinen Urheberinnen aus der Pfanne springt und in den Wald hineinrollt, um sich drei hungrigen Waisen zu schenken. Dietrich Henschel singt.
Saßen sorgvergessen, schwatzend einst beisammen. Da sprach die eine: Wisst ihr, was uns fehlt? Einen Pfannkuchen lasst uns essen. Da gab die eine Milch und Ei, die zweite trug das Mehl herbei, die dritte goss das Fett hinein. Juch, das wird jetzt fein.
Begleitet von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Werner Andreas Albert sang Dietrich Henschel das Märchen vom dicken, fetten Pfannekuchen. Sie hören SWR 2 zur Person Siegfried Wagner zum 150. Geburtstag. Hatte Siegfried Wagner Sinn für Humor?
Ja, Siegfried Wagner hatte Humor, Gott sei Dank. Wahrscheinlich hat ihn das tatsächlich davor auch bewahrt, zu zerbrechen, dass der Siegfried sich mit dem Fidi hat irgendwie arrangieren können. Ja, Fidi ist ein Spitzname als Kind und Er konnte auch im Gegensatz übrigens zu seinem Vater auch über sich selber lachen. Ja, das macht ihn sehr sympathisch, als Menschen sehr sympathisch. Und das wird auch von den Zeitgenossen ja immer wieder auch unterstrichen, was für ein jovialer und freundlicher Typ das eigentlich gewesen ist. Ja, und das mit dem Urheberrechtsschutz, das bezog sich natürlich nicht nur auf Parsifal, das bezog sich auf alle Werke Wagners, denn damals war die urheberrechtliche Schutzfrist ja nur 30 Jahre, nicht wie heute 70 Jahre, postmortem auctoris. Und damit eben auch der Parsifal, der bis dahin ja nur in Bayreuth aufgeführt werden durfte. Es hatte zwar früher schon mal 1901, 2 unautorisierte Parsifal-Raub, nannte man das dann, Aufführungen in New York und in Amsterdam gegeben. Heinrich Konried, der Musikmanager, hat das in New York gemacht, der daraufhin natürlich in Wahnfried in Acht und Bann gefallen ist, als Gralsräuber, als Klingsor. Ja, Cosima hat das ja noch versucht, wenigstens das exklusive Aufführungsrecht des Parsifal für Bayreuth zu sichern, ist dann aber auch schief gegangen und dann durfte der Parsifal eben überall gespielt werden. Und da hat man natürlich die Befürchtung gehabt, dass das für Bayreuth eine Einbuße sein könnte, denn bis dahin war es eben so, wenn man den Parsifal sehen und hören wollte, dann musste man nach Bayreuth kommen. Nach 1913 konnte man das eben auch in München, Wien und in Paris und sonst wo oder auch eben in New York tun. Das hat sich dann nicht bestätigt, ja bis heute nicht bestätigt, Gott sei Dank. Aber es war natürlich für die Familie damals eine schwere Last, zumal ja auch nicht nur was den Parsifal angeht, zumal ja auch insgesamt die Pflicht zur Tantiemezahlung damit erlosch. Also die Tantiemen flossen nicht mehr nach 1913 und man musste jetzt irgendwie gucken, wo man Geld herkriegt.
Das sollte nicht die einzige Sorge in Wahnfried bleiben. Isolde, das älteste Kind aus der Beziehung von Cosima und Richard Wagner, gilt offiziell als Tochter Hans von Bülows, so wie zunächst auch ihre jüngere Schwester Eva. Allerdings wird Eva von Richard Wagner später legitimiert, Isolde nicht. Wohl angestachelt von ihrem Ehemann, dem Musiker Franz Beidler, zieht sie deshalb nun gegen ihre Mutter vor Gericht.
Dabei ging es um ihren eigenen Stand als natürliche Tochter Richard Wagners, aber es ging natürlich auch um die Erbansprüche zugunsten wiederum ihres Sohnes, des ältesten Enkels Richard Wagners. Das war nicht Wieland Wagner, sondern das war Franz Wilhelm Beidler, der Sohn von Isolde Beidler von Bülow und dem Dirigenten Franz Beidler. Und dann kam eben noch dazu, dass 1914 die Homosexualität Siegfried Wagners drohte, öffentlich zu werden, maßgeblich durch Maximilian Harden, der ja Journalist war und ein berüchtigter Schwulenjäger. Wo man heute sagen würde, ein echter Homophober, der sich zur selbstgestellten Aufgabe gemacht hatte, Homosexuelle zu outen. Und er hatte das auch schon mal sehr erfolgreich getan, nämlich bei dem Intimus des damaligen Kronprinzen, nachmaligen Kaiser Wilhelm II., Fürst Eulenburg zu Hertefeld, den er publizistisch wirklich zur Strecke gebracht hat. Und Siegfried Wagner wäre der Nächste gewesen. Und er hat diesen Artikel geschrieben über Bayreuth, über Wahnfried. Und da ist diese seltsame Andeutung, Bayreuths Erbe aus andersfarbiger Kiste. Ja, also er wird nicht deutlich, aber er macht so Andeutungen, die jeder auch verstehen konnte. Und da war also Hochalarm in Wahnfried, denn man stelle sich vor, das wäre jetzt wirklich publizistisch öffentlich breitgetreten worden. Es wäre für die Familie, für die Festspiele ja nicht auszudenken gewesen. Dann war also für Wahnfried dann ja zynischerweise der Glücksfall, dass der Erste Weltkrieg ausbrach und sich die Leute eben dann für die realen Schlachtfelder interessiert haben, vorrangig und nicht mehr so sehr für die Scharmützel in Wahnfried. Es war aber für die Familie klar, für Siegfried, für die Schwestern auch, also die muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Und wie tut man das? Ja, indem man heiratet.
Winifred Williams, die Auserwählte, ist gebürtige Britin. Als 9-jähriges Waisenkind aus Sussex kommt sie mit einer schweren Hautkrankheit zu entfernten Verwandten, dem Ehepaar Clintworth, nach Oranienburg bei Berlin. Als Mitbegründer der Obstbaumkolonie Eden, einer Genossenschaftssiedlung, lebt das Ehepaar, beide sind sie über 70, mit Vegetariern zusammen, mit Anhängern eines naturnahen Lebens, mit Freidenkern und Gegnern von Bodenspekulation und Industrialisierung. Kostproben ihrer selbst angebauten Gartenfrüchte gehen regelmäßig auch an die Bewohner der Villa Wahnfried in Bayreuth. Richard Wagner verdankte Karl Clintworth, einem Liszt-Schüler, die virtuosen Ringklavierauszüge. Wagnersche Musik gehört für Winifred schon zur Tagesordnung, noch bevor sie ihren Siegfried trifft. Im kleinen Kreis findet am 22. September 1815 in Wahnfried die Kriegstrauung statt. Winifred ist gerade 18 geworden, Siegfried Wagner ist 46. Am Vorabend der Hochzeit stellt der Bräutigam am Klavier seine neue Märchenoper vor. Sie trägt den launigen Titel »An allem ist Hütchen schuld«. Daraus erklingt nun die Waltszene. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Werner Andreas Albert mit der Waltszene aus der Oper »An allem ist Hütchen schuld«, eine Märchencollage frei nach den Gebrüdern Grimm. Siegfried Wagner schreibt sie 1915, im Jahr seiner Hochzeit. Seine junge Familie vergrößert sich rasch. 1917 kommt der älteste Sohn Wieland zur Welt, 1918 seine Lieblingstochter Friedelind, 1919 Wolfgang und 1920 schließlich Verena. Unter Helikoptereltern haben diese vier Kinder nicht zu leiden, Winifred Wagner später in einem Filminterview.
Ich hatte mich bereits zu Siegfrieds Zeiten dafür entschlossen, mich in allererster Linie meinem Mann zu widmen und ihm zu helfen, weil ich mir sagte, für die Kinder kann in diesem jugendlichen Alter jemand anders sorgen, während für meinen Mann konnte wirklich niemand anders sorgen. Er brauchte mich auch ständig, nicht nur als Vorleserin und als Sekretärin und als Blitzableiter. Alles, was ihm unangenehm war, Leute zu empfangen, die er nicht sehen wollte, die er eventuell nicht mochte, da habe ich eben immer eingegriffen. Sämtliche Reisen habe ich organisiert und alle Fahrpläne ausgearbeitet, alle Hotels bestellt. Also ich war sozusagen seine Unternehmerin.
Dazu Sven Friedrich.
Die Winifred, die war unbelastet und verfügte über das nötige Selbstbewusstsein. Das war so nicht vorgesehen. Das hat sie ja selber in dem großen Filminterview mit Hans-Jürgen Süberberg 1975 erzählt, als sie hier nach Wahnfried kam. Ja, da durfte sie dann mal auf Geheiß Cosimas, die ja noch lebte, im Salon Staub wischen. Und eigentlich war sie vorgesehen, ja, als Mutter ihrer Kinder, die immer schön im Hintergrund bleibt. Den Gefallen hat sie dann aber den Schwägerinnen nicht getan, die darüber natürlich sehr indigniert waren, sondern war ja immer zupackend, pragmatisch. Und sie war ihrem Mann eine große Stütze, eine echte Partnerin, emanzipiert im heutigen besten Sinne, kann man sagen. Also überhaupt kein Heimchen am Herd und überhaupt nicht irgendwie in der zweiten Reihe. Und die beiden haben sich, es gibt so ein wunderschönes Doppelporträt von Siegfried und Winifred Wagner, beide so Nase an Nase, wie sie sich umhalsen. Und die haben sich wirklich sehr, sehr gemocht. Ich würde sagen, die haben sich geliebt. Die waren gleichberechtigt, die beiden, von Anfang an. Und die Winifred hat sich dann in ihre Rolle wunderbar hineingefunden. Das Problem war nur, dass sie dann 1923 Hitler so toll gefunden hat.
Der hat in einem anderen Mitglied der Familie Wagner seinen Vordenker gesehen. Im Schriftsteller Houston Stuart Chamberlain, Eva Wagners Ehemann. Mit der jungen Winifred debattiert Chamberlain gern und versieht sie mit Literaturempfehlungen. Sogar sein Erfolgswerk »Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts« hat sie gelesen. Ein Buch mit 1200 Seiten, wie sie einer Freundin schreibt. 1916 bezieht das Ehepaar Chamberlain in der Nähe von Wahnfried eine eigene Villa. Dort besucht Hitler im September 1923 den damals bereits schwer erkrankten Schriftsteller und, auf Winifreds Einladung hin, auch die Familie Wagner. Sven Friedrich beleuchtet im Folgenden näher, worauf Chamberlains unheilvoller Einfluss in Wahnfried gründet.
Was Chamberlain angeht, zum einen hatte er tadellose Manieren, das war in Wahnfried wichtig, als Engländer, der in Paris aufgewachsen war, sprach verschiedene Sprachen fließend. Er hat ja auf Deutsch geschrieben, als jemand, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist. Insbesondere Cosima hat ihn enorm gemocht und manchmal hat man so das Gefühl, sie hätte lieber gehabt, dass Chamberlain ihr Sohn ist, als der Siegfried, der so ein bisschen Halodri-mäßig, ein bisschen dandyhaft war. Der Chamberlain war immer sehr, sehr akkurat und sehr streng, sehr fleißig und hat geschrieben. Chamberlain hat eigentlich nur gesammelt und komprimiert, was ohnehin in der Luft lag, nämlich A. Nationalchauvinismus, B. Rassentheorie, C. Antisemitismus und D. Wagnerianismus. Dadurch hebt Chamberlain vor allem den Antisemitismus und auch vor allen Dingen den Rassenantisemitismus in den Rang einer wagnerianisch aufgeladenen Kulturtheorie. Und damit ist dann im Grunde genommen die Grundlage gelegt für die Anschlussfähigkeit Bayreuths, der Wagnerei, der Festspiele und auch der Familie, dann für die völkische Bewegung und schlussendlich Hitler und das Dritte Reich. Also das sind so Transmissionen, die sich da scheinbar folgerichtig vollziehen. Und es ging ja darum, Bayreuth auch in eine Zukunft zu führen. Und so wurde der Chamberlain dann so der Wahnfried Chefideologe, das große Hirn, das publizistische Organ waren die Bayreuther Blätter von Hans von Wollzogen herausgegeben, der überhaupt nicht die intellektuellen Kapazitäten von Chamberlain hatte. Denn Chamberlain war ein Universalgelehrter. Das macht es alles nicht weniger spooky. Im Gegenteil. Aber der hat eine unglaubliche Bibliothek gehabt, die wir ja auch heute noch besitzen und uns anschauen können. Der hat mit Kaiser Wilhelm korrespondiert, genauso wie mit Karl Kraus und Walter Rathenau. Der hatte Kontakte zu allen Intellektuellen in Deutschland und in Europa. Das war jetzt keiner, der hier in diesem Bayreuther Schneckenhaus gesessen hat und sich hassgeladene antisemitische Parolen ausgedacht hat. Das war zumindest nicht der Impuls. Dass es dann im Ergebnis dazu wurde, das sollte in der Tat Anlass zum Nachdenken geben und fragen lassen, was passiert denn, wenn man Dinge zusammenwirft, die eigentlich nicht zusammengehören?
Lise de la Salle war das, mit Trübe Wolken, dem vielleicht kühnsten unter den späten Klavierstücken von Franz Liszt. Die Zukunft, in die Liszt sein experimentelles Spätwerk spannt, bleibt Siegfried Wagner verschlossen. Seine Opern mit ihren abgründigen Texten erregen Spott und finden beim Publikum keine Resonanz. Wie Harry Graf Kessler in seinen Tagebüchern notiert, gibt Siegfried Wagner der deutschen Presse und den Juden dafür die Schuld. Vom Ertrag seiner eigenen Werke kann Siegfried Wagner jedenfalls nicht leben. Mit Mühe gelingt es ihm, seine Familie als Konzertdirigent über Wasser zu halten. An Franz Stassen schreibt er 1920 verbittert:
Gott gebe, dass meine Kinder davor bewahrt bleiben, Künstler werden zu wollen. Lieber sollen sie Stadtschreiber werden, als dass sie all die Enttäuschungen durchmachen sollten, die mir zuteil werden. Das Einzige, was einen aufrechterhält, sind Weib und Kindlein und die treue Freundschaft guter Menschen. Sonst würde mich wahrlich nichts mehr an Deutschland fesseln.
Dazu Sven Friedrich.
Siegfried Wagner hatte ja unter dieser unglaublichen kriegsbedingten Unterbrechung der Festspiele zu leiden. Wir haben ja schon gesagt, früher war der Rhythmus immer 2 Jahre spielen, dann ein Pausejahr. Also 2-1, 2-1, so. Nun wurden die Festspiele mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der ja genau in die Zeit der Festspiele fiel, 1914 abgebrochen. Man konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass während des Krieges Festspiele in Bayreuth stattfinden. Und die fanden dann auch nicht statt. Übrigens nach 1939 sah das dann etwas anders aus, wie wir wissen. Ja, da gab es ja Kriegsfestspiele. Muss ich das Wort mal auf der Zunge zergehen lassen? Ja, Kriegsfestspiele. Ein größeres Paradoxon in einem Wort ist ja gar nicht vorstellbar. Gut, 1914 wurden die Festspiele abgebrochen und dann war der Krieg 1918 zu Ende, aber man konnte eben nicht weitermachen, weil dann war Weltwirtschaftskrise, dann war Inflation, dann waren die politischen Wirren der Weimarer Republik. Also großes Chaos. Wir haben schon gesagt, die Tantiemen flossen nicht mehr. Es war schlicht und ergreifend kein Geld mehr da, um die Festspiele fortzusetzen. Es hat sich dann 1923 eine deutsche Festspielstiftung gegründet, auf Betreiben der Wagner-Verbände, die dann also das Kapital einsammeln sollten, um die Festspiele sozusagen wieder zünden zu lassen. Aber auch dieses Kapital wurde dann von der Inflation aufgefressen und diese Stiftung schließlich liquidiert. Und trotzdem hat man dann 1924 tatsächlich die Festspiele fortsetzen können. Und das war auch dem großen persönlichen Einsatz Siegfried Wagners geschuldet.
Daneben komponiert er beharrlich weiter. Abgeschottet gegen die Musik seiner Zeit entwickelt er seinen eigenen Ton. Die Instrumentalteile seiner Opern hat der australische Musikforscher Andrew McCreedy als einen eigenen, unmittelbaren Stufengang von Liszt zu Schönberg charakterisiert. Originell ist aber auch Siegfried Wagners Behandlung der melodischen Linien. Das zeigt der melismenreiche Gesang an das Feuer aus dem dritten Akt von Reinulf und Adelasia. Iris Vermilion singt nun das Gebet der Seherin Sigil Gaither. In ihm schwingt Siegfried Wagners Bewunderung für die italienische Oper und insbesondere für die Opern Verdis mit. Iris Vermilion mit dem Gesang der Seherin aus dem dritten Akt der Oper Reinulf und Adelasia von Siegfried Wagner. Sie wurde begleitet vom WDR-Rundfunkchor und dem WDR-Sinfonieorchester Köln unter Werner Andreas Albert. Am 22. Juli 1924 werden die Bayreuther Festspiele nach 10-jähriger Schließung wiedereröffnet. Nach der Aufführung der Meistersinger kommt es zum Eklat.
Die Festspiele waren vor dem Ersten Weltkrieg ein international anerkanntes und nachgefragtes Unternehmen. Man kam hier einfach her und hat, selbst Gustav Mahler hat das getan, den mehr oder weniger latenten Antisemitismus immer ignoriert. Das war dann 10 Jahre später, 1924, anders. Man hatte den Krieg verloren und man wusste auch warum. Stichwort Dolchstoßlegende. So wurde Bayreuth dann zum Sammelbecken, zum großen Magneten und Anziehungspunkt der Deutschnationalen. Und Siegfried Wagner hat dem auch nichts entgegengesetzt. Er war ja selber ein großer Fan von Ludendorff. Auf dem Festspielhaus wehte, wie selbstverständlich, nicht etwa Schwarz-Rot-Gold, sondern Schwarz-Weiß-Rot, die alte Reichskriegsflagge. Das gipfelte denn 1924 darin, am Ende der Meistersinger von Nürnberg, schon während der Schlussansprache vom Sachs, ist das Publikum geschlossen aufgestanden und als die Oper dann zu Ende war, haben sie sozusagen als Zugabe das Publikum noch das Deutschlandlied angestimmt. Und Siegfried Wagner war natürlich entsetzt, wohl eher aus ästhetischer als aus politischer Irritation und hat dann gefrotzelt, naja, nach der Götterdämmerung werden sie dann wohl die Wacht am Rhein singen.
Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, wendet sich Siegfried Wagner im folgenden Jahr mehrfach an die Öffentlichkeit. In einem offenen Brief an Bruno Weil, der im März 1925 im 8 Uhr Abendblatt in Berlin erscheint, erklärt er:
Von meiner Seite aus ist alles geschehen, um sicherzustellen, dass die Bayreuther Tage frei von jedem politischen Einschlag bleiben. Und es wird jeder, welchen Glaubens und welcher Abstammung er auch sei, in Bayreuth willkommen sein, der dort Erbauung und Erhebung finden will.
Überdies lässt Siegfried Wagner 1925 vor dem Festspielbeginn in fetten Lettern einen Hinweis drucken und überall im Festspielhaus anbringen. Auf dem ist zu lesen:
Wir bitten das verehrte Publikum herzlich, nach dem Schlusse der Meistersinger nicht zu singen. Hier gilt's der Kunst.
Das ist ja ein Zitat aus den Meistersingern. Hier gilt's der Kunst. Und das ist ein Leitmotiv geworden, denn auch 1933, als dann Hitler als Führer und Reichskanzler nach Bayreuth kam, hat er Handzettel drucken lassen, ähnlichen Inhalts. Interessanterweise wurde dieser Aushang mit Hier gilt's der Kunst dann bei dem Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg 1951 ja von Wieland und Wolfgang Wagner wieder aufgegriffen. Da gab es ja diesen Aushang: Im Interesse einer reibungslosen Durchführung der Festspiele bitten wir das hochverehrte Publikum, von politischen Diskussionen am Hügel Abstand zu nehmen. Hier gilt's der Kunst. Also diese Proklamation, diese ostentative Proklamation einer unpolitischen Kunst. Bayreuth ist die Stätte der Kunst, ist unpolitisch. Der Haken ist nur, und das war schon bei Siegfried Wagner 1925 so, in einem bereits politisch hochbrisant aufgeladenen Umfeld ist die Proklamation einer unpolitischen Kunst nolens volens natürlich auch eine politische Äußerung. Und natürlich gibt es gar keine unpolitische Kunst, denn Kunst, die im öffentlichen Raum sich ereignet, ist notwendigerweise immer res publica, Sache des Volkes, und damit politisch. Das heißt, im Gegenteil, und das ist auch der große Irrtum gewesen von Wieland Wagner, durch diese Proklamation einer unpolitischen, ja apolitischen Kunst macht man sie eigentlich zu einer Art Metapolitik, nämlich zur Fortsetzung der Politik mit anderen, nämlich ästhetischen Mitteln. Und das ist nun natürlich ideologietheoretisch sehr bedenklich.
Bereits 1926, zwei Jahre nach Wiederbeginn der Festspiele, fordert Franz Wilhelm Beidler, der älteste, ausgegrenzte Wagner-Enkel, das Bayreuther Festspielunternehmen auf, sich von jener Ideologie zu lösen, die durch die Schriftsteller des Bayreuther Kreises verbreitet wurde, allen voran durch Chamberlain. Beidler, der Jura, Musikwissenschaft und Philosophie studiert hat, wird 1927 nach seiner Promotion wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Leo Kestenberg im preußischen Kulturministerium. Als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus verliert er nach der Machtergreifung Hitlers seinen Posten. 1934 erscheint sein Aufsatz »Wagner-Verfälschung im Hitlerdeutschland«. Darin weist er darauf hin, dass Richard Wagner sein Kunstwerk der Zukunft einer klassenlosen Gesellschaft zugedacht hat. Sie bleibt nach der gescheiterten Revolution von 1848 eine Utopie. In Deutschland führt die Rezeption des Wagnerschen Werks jedoch nicht zu einer Eliminierung der ursprünglichen Ideologie, so Beidler, sondern zu ihrer Ersetzung durch das genaue Gegenteil. Seine Kritik mündet in dem Appell, Richard Wagner im Kontext seiner Zeit zu verstehen.
Wagner hat sich mit politischen, philosophischen und religiösen Problemen nie um der objektiven Erkenntnis willen beschäftigt, sondern immer unter dem Zwang des ihn völlig beherrschenden künstlerischen Ausdruckswillens. Seine Schriften, objektiv widerspruchsvoll, werden erst verständlich, sobald man in ihnen die subjektiven Dokumente eines Ringens nicht um die Dinge selbst, sondern um ihre Darstellbarkeit sieht. Selbst wenn man sich auf die Theorie vom Politiker Wagner einlässt, wäre festzustellen, dass er in seiner Grundgesinnung Gegner des Eigentums, Gegner des Staates als Zwangsapparates, Gegner aller militärischen Organisation gewesen ist. Wagners Nationalgefühl ist untrennbar verbunden mit der deutschen Einheitsbewegung seiner Zeit, also mit den liberalen und demokratischen Kräften, die der Nationalsozialismus ausrottet.
So Franz Wilhelm Beidler in seinem Aufsatz »Wagner-Verfälschung im Hitler-Deutschland«, der 1934 im Manchester Guardian erschien. In diesem Jahr hält bereits Winifred Wagner als Festspielleiterin die Zügel in der Hand. Siegfried Wagner hat die Formulierung politisch weltanschaulicher Ideen anderen überlassen und seine Aufmerksamkeit vor allem auf die technischen Neuerungen seiner Zeit gerichtet. So begeistert ihn etwa das neue Medium der Schallplatte. Zwischen 1925 und 30 liegen 17 Einspielungen unter seiner musikalischen Leitung vor, die in Berlin, London und Bayreuth produziert werden. Im Vitrinenband der Bayreuther Sonderausstellung konnte man unter anderem auch die erste Schallplatte mit Live-Aufnahmen direkt aus dem Bayreuther Festspielhaus sehen. Sie erschien 1927 bei Columbia Records. Im Grunde seines Herzens ist Siegfried Wagner wohl doch ein Ingenieur bzw. Architekt geblieben. Dazu passt es auch, dass ihm die italienische Malerei den Zugang zum väterlichen Werk bahnt. Im März 1929 äußert Siegfried Wagner gegenüber Henri Rebois:
Es ist die große Linie der italienischen Melodie, die Einfluss ausübte. Übrigens finde ich, dass die italienische Malerei mehr Einfluss hatte als die Musik. Beim Anhören gewisser Sätze in Lohengrin, Tristan, Tannhäuser sehe ich die Gemälde von Raphael, Tizian, Correggio. Elisabeth ist von Fra Beato Angelico. Die Musik der drei Grazien ist die Danae von Correggio. In der Götterdämmerung sehe ich Tintoretto.
Im Herbst 1929 verpflichtet Siegfried Wagner Arturo Toscanini als Dirigent für den Tannhäuser und für den Tristan im Festspielsommer 1930. Für Siegfried Wagner ist das damals nicht gerade einfach.
War für beide nicht einfach. Arturo Toscanini war der erste nicht-deutsche Dirigent am Pult im Festspielhaus. Der erste Ausländer. Und da gab es nicht wenige Wagnerianer, die gesagt haben, ja, das geht doch gar nicht. Ein Ausländer, ein Italiener, der kann doch kein Wagner dirigieren, der versteht ihn doch überhaupt nicht. Ja, also das war so das, was Toscanini da vorauseilte. Siegfried Wagner hat es natürlich wahrscheinlich wirklich geholfen, dass er so wunderbar Italienisch sprach und dass er mit Toscanini auf einer persönlichen Ebene sehr gut klargekommen ist. Und natürlich war Toscanini ein Wagnerianer von echtem Schrot und Korn und Wagner war für ihn ja vielleicht der Größte überhaupt. Die Einladung nach Bayreuth war für ihn auch eine Ehre und das war eine Erfüllung auch eines Traums, hier im Graben Wagner dirigieren zu können. Und es waren dann ja auch musikalische Highlights.
Da Toscanini auf seine Gage verzichtet, dirigiert Siegfried Wagner im Frühjahr 1930 zwei Ringzyklen an der Mailänder Scala. Noch auf der Rückreise nach Bayreuth erfährt er, dass seine Mutter am 1. April 1930 gestorben ist. Ein Konzert in Bologna am 2. Mai führt ihn in Begleitung seiner Frau ein allerletztes Mal in den Süden. Auf dem Weg dorthin besucht er in Innsbruck die Generalprobe des Verdi-Requiems. Am 15. Juni beginnen dann die Proben im Festspielhaus. 4 Wochen täglich von 7 Uhr morgens bis Mitternacht ist Siegfried Wagner nun unermüdlich tätig. Darüber hinaus belasten ihn die Auseinandersetzungen mit Karl Muck, der besorgt um seine Privilegien als Bayreuther Dirigent bei den Orchestermusikern gegen Toscanini intrigiert. Am 18. Juli, bei der Probe der Götterdämmerung, bricht Siegfried Wagner am Ende des dritten Aufzugs auf der Bühne zusammen. Vom Erfolg seiner Neuinszenierung des Tannhäuser unter Toscanini erfährt er im Bayreuther Krankenhaus. Am 4. August erliegt er dort mit 61 Jahren seinem Herzleiden. Mit dem Beginn des Liebesduetts aus dem Vorspiel zum ersten Aufzug der Götterdämmerung hören Sie nun Helen Traube als Brünnhilde in einer Aufnahme von 1941. Arturo Toscanini leitet das NBC Orchestra. Zu neuen Taten aus der Götterdämmerung mit Helen Traube und dem NBC Orchestra unter Arturo Toscanini. Siegfried Wagners Leben im Dienst der Bayreuther Bühne wurde in der Bayreuther Sonderausstellung anschaulich, die im schönen Neubau des Richard-Wagner-Museums zu sehen war. Museumsleiter Sven Friedrich berichtet:
Wir haben uns konzeptionell gedacht, wir bauen eine Bühne, weil der Begriff der Bühne für Siegfried Wagner in doppelter Hinsicht eigentlich bedeutsam ist. Natürlich die Bühne des Bayreuther Festspielhauses, auf der er lange Zeit seines Lebens verbracht hat, als Festspielleiter, als Regisseur, als Bühnenbildner, wo er Theater gemacht hat. Von eigentlich 1908 ist er alleiniger Festspielleiter geworden, bis zu seinem Tod 1930. Also die Bühne des Festspielhauses, aber eben auch die Bühne seines Lebens. Denn sein Leben hat ja nun herkunftsbedingt auch etwas von einer großen Inszenierung. Und diese Doppeldeutigkeit der Bühne des Lebens und der Bühne des Theaters, die ganze Welt ist eine Bühne, sagt ja Calderon, das haben wir so als optisches, szenografisches Leitmotiv genommen. Deswegen findet man in der Mitte des Raums so einen Kulissenbogen. Das ist nicht irgendein Kulissenbogen, sondern das ist tatsächlich ein Nachbau der Walküre-Kulisse von 1896, also dem zweiten Ring hier in Bayreuth, noch unter Cosima Wagners Leitung. Warum? 1896 ist das Jahr, wo Siegfried Wagner hier bei den Festspielen erstmals in Erscheinung getreten ist. Und dann haben wir wieder aus dem zweiten Akt der Walküre am Ende ein praktikabel, also ein begehbares Bühnenteil. Dann aber aus der Walküre 1927, also am Ende von Siegfried Wagners Leben, die er inszeniert hat. Sodass sich also quasi optisch der Bogen spannt von 1896 bis 1927 und auch sinnfällig wird dadurch die Entwicklung der Bühne, die ja maßgeblich unter Siegfried Wagner sich vollzogen hat, nämlich von der ja immer noch barocken Kulissenbühne des 19. Jahrhunderts, die auch Richard Wagner noch benutzt hat, hin zur voll praktikablen Raumbühne mit dem Rundhorizont. Das ist sicherlich die große Errungenschaft, die große bühnentechnische Errungenschaft unter Siegfried Wagner. Das Ganze wird abgeschlossen, wie sich das gehört, durch einen Rückprospekt. Das ist hier eine große Fotowand mit ganz vielen sehr unterschiedlichen Porträts von Siegfried Wagner. Man könnte vielleicht sagen, die vielen Gesichter des Siegfried Wagner. Er hatte viele Gesichter und das sieht man dort eben auch in dieser Collage von Porträts. Es macht aber auch insofern Sinn, als dass Siegfried Wagner tatsächlich der meist fotografierte Wagner in der Familie gewesen ist. Es gibt von keinem Wagner mehr Porträts als von Siegfried Wagner. Mehr Porträts gibt es eigentlich nur noch von Opa Franz Liszt.
Hinter den vielen Siegfried-Wagner-Bildern bin ich in der Bayreuther Ausstellung einem Menschen begegnet, der sich im Zwiespalt zwischen seiner Verpflichtung gegenüber dem Bayreuther Erbe und seinem Wunsch nach künstlerischer Selbstentfaltung lebenslang aufgerieben hat. Am Ende unseres Ausstellungsbesuchs verabschiedet sich Sven Friedrich mit den Worten:
Siegfried Wagner hat ja mal in einem Brief an den völkischen Autor Michael Georg Konrad, ich glaube 1915 oder so, geschrieben: Wenn ich glücklich mal im Grabe liege, wird man vielleicht finden, dass ich gar nicht so talentlos war. Und ja, talentiert ist er ohne Frage gewesen, aber er hatte natürlich die denkbar schwersten Rahmenbedingungen, unter denen er seine Talente, seine verschiedenen entfalten konnte und musste. Es ist immer, wenn man sich mit Siegfried Wagner beschäftigt, viel Tragik mit im Spiel, denn er hatte letztlich keine Wahl. Und dafür, dass er keine Wahl hatte, hat er, glaube ich, das ziemlich gut gemacht. Und vielleicht sollte man doch noch mal da und dort überlegen, ob man vielleicht mal Schwarz Schwanreich oder den Kobold nicht auf den Spielplan setzen sollte.
Eine Bühne auf der Bühne für eine Schauspielertruppe schafft Siegfried Wagner in seiner Oper Der Kobold. Das Vorspiel zum dritten Akt beschließt nun das heutige Musikprogramm. Werner Andreas Albert dirigiert die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Mit dem Vorspiel zum dritten Akt der Oper »Der Kobold« von Siegfried Wagner ist diese Sendung zu Ende gegangen. Gespielt hat die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Werner Andreas Albert. Zu Gast in Zur Person war heute, aus Anlass des 150. Geburtstags von Siegfried Wagner, Sven Friedrich, der Direktor des Richard-Wagner-Museums Bayreuth. Die Zitate haben Gabi Beinhorn und Sebastian Miro gelesen. Ton und Technik Rudyard Hasel. Am Mikrofon verabschiedet sich Christa Joost.